Ja, am vergangenen Montagabend, da war es wieder mal soweit. Vor einem Restaurant in der Nürnberger Südstadt eskaliert auf offener Straße ein Streit zwischen drei Männern. Einer der Männer, 28 Jahre alt, zieht eine Waffe und schießt die anderen beiden Männer nieder, einen 30-Jährigen und einen 35-Jährigen. Der 35-Jährige wird schwer verletzt, er überlebt das Ganze, der 30-Jährige hat es nicht geschafft. Er stirbt an seinen Schussverletzungen. Mord und Totschlag. Ich denke mal, wenn man gerade kein Polizist ist oder aus einem Kriegsgebiet wie der Ukraine stammt, dann sind es doch Dinge, die normalerweise recht weit weg sind von unserem Alltag. Wir kennen es aus dem Fernsehen natürlich. Es kommt ein bisschen näher, wenn es in der eigenen Stadt passiert, wie am vergangenen Montag. Aber man muss ja auch sagen, Nürnberg ist groß. Ja, und hier im Norden ist die wilde Südstadt auch ziemlich weit weg. Mit Morden haben wir in der Regel nicht viel zu tun, geschweige denn, dass wir selbst ein Problem damit hätten, oder? Ich will uns heute eine spannende Frage mit hineinnehmen, nämlich die Frage, wo beginnt eigentlich das Morden? Darum soll es heute gehen. Und mit dieser Frage begrüße ich euch zu der vierten Predigt in unserer Reihe Anders Leben, die Bergpredigt. Wir schließen heute direkt da an, wo wir letzten Sonntag auch aufgehört haben. Wir erinnern uns kurz, wir haben nachgedacht über das Verhältnis von Jesus zum Alten Testament. Jesus hat betont, dass das Alte Testament bleibende Gültigkeit hat. Gleichzeitig hat er aber auch einen großen Anspruch erhoben, nämlich derjenige zu sein, der das Alte Testament erfüllt, in dem das Alte Testament sein Ziel findet. Oder man kann auch sagen, zu seinem Ziel, dass er derjenige ist, der das Alte Testament zu seinem Ziel bringt. Und dieser Ausspruch, ich bin der, der das Alte Testament erfüllt, das werden wir heute sehen, der besteht eben nicht allein darin, dass sich in Jesus Christus sämtliche Prophetien des Alten Testaments erfüllen, ja, also was da steht und dass Jesus in Nazareth geboren wird und so weiter, sondern dieser Anspruch, der besteht auch darin, dass Jesus durch seine Lehre, durch das, was er gesagt hat, letztendlich derjenige ist, der das Alte Testament auch zu seinem Ziel bringt, nämlich indem er uns, sage ich mal, die volle Dimension dessen, was Gott da gemeint hat mit diesen Geboten, indem er uns das erklärt und nahe bringt. Und damit kommen wir innerhalb der Bergpredigt heute zu den sogenannten Antithesen. Das letzte Woche war sozusagen die Einleitung dafür, was heute kommt. Sechsmal wird es uns in diesem fünften Kapitel begegnen, dass Jesus ein gängiges Gebot des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes zitiert. Oft sind das Gebote der 10 Gebote. Ja. Und dann im zweiten Schritt seinen Nachfolgern erklärt, wie dieses Gesetz eigentlich richtig zu verstehen ist. Darum geht's. Und jetzt lesen wir Kapitel 5, die Verse 21 bis 26. Da steht Folgendes: Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raca, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Narr, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, dort kommst du erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Ich habe es jetzt in den letzten Predigten schon immer wieder mal betont, die Bergpredigt ist herausfordernd. Das ist sie auch heute. Jesus beginnt im Herzen des mosaischen Gesetzes, mittendrin in den 10 Geboten, genauer gesagt mit dem 6. Gebot. Du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll vor Gericht gestellt werden. Im Gesetz des Mose wurde rechtlich unterschieden zwischen Mord und Totschlag. Mord ist es, wenn es mit Absicht passiert ist, mit Vorsatz. Totschlag ist es, wenn es ein Versehen war oder unabsichtlich passiert ist. Da wurde dann auch in der Konsequenz natürlich total unterschieden. Es gab sogar diese freien Städte, in die Totschläger flüchten konnten, damit sie vor dem Bluträcher sicher sind. Aber für jemanden, der einen Mord begangen hat, für den war die Konsequenz ganz, ganz klar. Er muss vor Gericht gestellt werden. Und ebenso klar war auch das Strafmaß für einen Mörder. Das war ganz klar, dass ein Mensch, der einen anderen Menschen ermordet, auch mit seinem eigenen Blut bezahlen muss. Das ist das Gesetz, das ist das, was die Vorfahren der Juden durch Gott gesagt bekommen haben. Das, was jeder kleine Junge wusste, der in den Tora-Schulen unterwegs war, das war man gewohnt, das ist die Regel. So, und jetzt kommt Jesus, also nochmal zur Erinnerung, derjenige, der von sich gesagt hat, dass seine Mission darin besteht, das Alte Testament zu erfüllen. Und er sagt, ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder sagt, Raka, nee, falsch. Ich aber sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, der gehört vor Gericht gestellt. Oh, jetzt kommt es hin. Genau, richtig. Ich lese nochmal vor. Wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Das ist ja schon ein bisschen krass, was Jesus jetzt hier sagt, ne? Weil was er hier fordert, ist, dass schon allein der Zorn oder der Hass gegenüber meinem Nächsten, was ja in Anführungszeichen nur ein Gefühl ist, dass dieser Zorn eigentlich die gleichen Konsequenzen haben müsste wie der tatsächliche Mord, den ich an einem anderen Menschen begehe. Die Konsequenz ist Gericht, für beide gleich. Und damit erhebt Jesus sozusagen den Zorn oder den Hass faktisch schon auf so ein Level mit dem Akt des aktiven Tötens. Und dann führt Jesus das nochmal so ein bisschen genauer aus, wie er das meint. Jetzt sagt er, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka. Raka, ich sag mal, das ist ein mittelschlimmes Schimpfwort. Ja, das ist nicht unterste Schublade, es ist so in der Mitte. Das bedeutet so viel wie Hohlkopf oder wie du hast doch nichts in der Birne, ja. Wer also zu seinem Bruder sagt, Raka, der gehört vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat im damaligen Israel, das höchste Gerichtsgremium der Juden. Und dann weiter, und wer zu seinem Bruder sagt, du Narr oder auch Idiot, der, und jetzt wird es richtig heiß, der gehört ins Feuer der Hölle. Jetzt übertreibt Jesus ein bisschen, oder? Einmal Idiot und dann gleich Feuer der Hölle. Der Ort, an dem Gott keinerlei Einfluss mehr nimmt. Der Ort, wo die Qual kein Ende nimmt. Der Ort, an dem Zähneknirschen und Zähneklappern ist und wie es in der Bibel auch alles ausgedrückt wird, dieser Ort. Einmal Idiot, einmal Dummkopf und dann gleich Feuer der Hölle. Wie soll man das verstehen? Ich denke, wenn Jesus hier den Zorn oder den Hass gegen den Bruder in seiner Bedeutung quasi auf ein Level hebt mit diesem aktiven Töten, dann liegt dem Ganzen schon, ich finde schon eine logische Einsicht zugrunde, nämlich, und ich denke, das kennen wir alle, dass dieser Schritt, jemanden aktiv zu töten, letztendlich ja nur der letzte Schritt in einer ganzen Kette an Gedanken, an Worten, an Taten ist, die eben auch zu diesem letzten Schritt dann führen können. Mord, so kann man sagen, ist ein Prozess. Und der beginnt nicht bei diesem Akt, sondern der beginnt ganz am Anfang in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen gegenüber anderen Menschen, mit diesem Gefühl des Zorns. Meine beiden Jungs, die haben mittlerweile eine recht ausgeprägte Sammlung an Siku-Autos. Also Siku-Autos kennt ihr, das sind diese kleinen Spielzeugautos, nicht das Glump, ja, also aus Plastik, sondern so richtig aus Stahl. Das geht auch nicht kaputt. Du kannst fünfmal gegen die Wand fahren und die lieben diese Dinge. Wir haben mittlerweile bestimmt 100 Fahrzeuge von denen, manche auch doppelt. Wir haben 2 Polizeiwasserwerfer und 3-mal das allergleiche Feuerwehrauto. Ja, und die beiden, die sitzen dann in ihrem Kinderzimmer auf ihrem Spielteppich. Ja, die spielen mit ihren Siku-Autos, da kann man dann so rumfahren durch die Straßen. Alles ist super, alles ist schön. Ja, bis dem einen auffällt, dass das Siku-Auto, mit dem der andere gerade spielt, viel schöner ist als das eigene. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und was macht der eine dann? Der greift dem anderen in die Hand und versucht, das Siku-Auto wegzureißen. Aber auch logisch, der andere wird da überhaupt nicht dran denken, sein Siku-Auto abzugeben. Ja, das ist Schwachsinn. Warum sollte er das hergeben? Das gehört doch jetzt ihm, er spielt da mir. Und so verteidigt er sein Siku-Auto. Und spätestens an diesem Punkt merkst du bei beiden, wie sich in ihnen was verändert. Ja, der Zorn steigt hoch, der Kopf wird rot und dieser Zorn, der entlädt sich dann nach außen in Worten. Der Jonas sagt dann, du Blöder, das ist doch mein Siku-Auto. Und die Antwort ist dann meistens schon nicht mehr auf der verbalen Ebene, sondern eher auf der körperlichen Ebene. Es folgt, bei Joel ist es meistens eine Kopfnuss oder bei Joel ein Schlag mit der Faust. Ja, und so schaukelt sich das dann so Schritt für Schritt hoch. Ja, und du stehst so als Eltern daneben und denkst dir so, wie kann ich das jetzt wieder einfangen, was hier gerade passiert? Auch wenn wir Gott sei Dank im Kinderzimmer noch nie diesen letzten Schritt in dieser Kette erlebt haben, ich hoffe auch, dass wir ihn nie erleben werden, kann ich schon sagen, wenn ich allein mal meine Kids anschaue, dann kann ich diesen Prozess sehr gut nachvollziehen, den Jesus hier anspricht. Jetzt will ich aber gar nicht meine Kinder als das Negativbeispiel hier darstellen, ja, sondern der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist ja bekanntlich meistens nur der, dass Kinder die Dinge einfach oft ungefiltert rauslassen, es auch noch nicht gelernt haben, ihr Gesicht zu wahren. Das haben wir Erwachsenen meistens besser drauf, auch wenn es uns manchmal auch nicht gelingt. Auch wir haben diese Gefühle in uns. Wer kennt es nicht, ja? Wenn vor dir auf der Landstraße der wieder nur 80 km/h fährt, obwohl er 100 km/h fahren könnte? Wer kennt es nicht, ja, wenn die Vorgesetzten auf der Arbeit einfach nur Blödsinn entscheiden, immer nur Blödsinn und es geht immer weiter so, du siehst überhaupt keinen Ausweg mehr und die verstehen es einfach nicht. Wer kennt es nicht, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst und es ist am Anfang ganz nett, aber irgendwann stellst du fest, hey, der hört ja überhaupt nicht mehr auf zu reden. Wer kennt es nicht, wenn dein Kind nach der 5. Ermahnung immer noch so tut, als hätte es dich nicht verstanden? Wer kennt es nicht, dass man in solchen Situationen einfach mal die Beherrschung verliert? Also ich kenne sowas. Aber wir müssen auch sehen, dass damit eben auch das Urteil von Jesus über uns feststeht, nämlich Feuer der Hölle. Das ist ernst. Das ist kein Bla. Zum Schluss, ob es so der letzte Schritt in der Kette ist oder der erste Schritt in der Kette, das ist natürlich in der Konsequenz ein großer Unterschied, aber in seiner Bedeutung und auch macht es keinen großen Unterschied. Und für Jesus ist es klar. Nicht nur die große Sünde für uns, sondern auch das, wie es in unserem Inneren anfängt, das ist feuerwürdig, sage ich mal. Und an dieser Stelle sind wir wieder mal angekommen, wo wir eigentlich nur noch mit Paulus fragen können, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Und wie dankbar können wir sein, dass Jesus nicht allein der Autor der Bergpredigt war, sondern dass sein Lebenswerk doch darin bestand, die Hölle, die wir verdient haben, selber zu durchleben, selber auf sich zu nehmen und uns trotz dieser Aussage diese Befreiung zu schenken. Er ist am Kreuz gestorben. Er ging hinab ins Reich der Toten. Er war auch da Und er war da für dich und für mich. Von daher, wir werden wieder mal zum Kreuz geführt, wieder mal zur Gnade. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal ein Stück rauszoomen und fragen, abgesehen davon, dass Jesus diesen Zorn für hochproblematisch hält und dass er uns mit Sicherheit hier auch in seine Gnade hineintreiben möchte, was will Jesus noch erreichen mit dieser Aussage? Es fühlt sich ja schon so ein bisschen an, als ob Jesus auf dieses sechste Gebot, du sollst nicht töten, einfach nochmal so einen draufsetzt und das Ganze auch nochmal so verschärft. Ja, den Gürtel des Gesetzes nochmal so 5 Löcher enger schnallt. Das neue Gesetz lautet jetzt halt nicht mehr, du sollst nicht töten, sondern du sollst niemand mehr beschimpfen. Aber die Frage ist, ist es das, was Jesus hier möchte? Will er ein neues, ein schärferes Gesetz aufrichten? Ist er der zweite Mose, nur noch viel radikaler? Ist das Jesus? Vielleicht erinnern wir uns an dieser Stelle nochmal kurz an diese Aussage Jesu an seine Nachfolger vom letzten Mal zurück. Da sagt er zu seinen Jüngern, eure Gerechtigkeit muss die der Pharisäer und Schriftgelehrten weit übertreffen. Und die ganze Bergpredigt erfolgt vor diesem Hintergrund, dass die Jünger, die Jesus hat, geprägt sind durch das Pharisäische, was sie mitbekommen haben. Das ist ihre Kultur. Was war das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer? Ihr Problem war nie, dass sie keinen Bock drauf gehabt hätten, Gottes Gebote irgendwie einzuhalten. Ganz im Gegenteil, sie waren total fokussiert darauf, Gottes Gebote einzuhalten. Wir wissen, dass sie mit diversen Zusatzgesetzen versucht haben, eine Art Zaun um das Gesetz zu bauen, damit sie auch ja nichts falsch machen. Aber das Problem war, dass bei all ihrer Fixierung auf die Einhaltung dieser Gesetze irgendwann scheinbar für sie der eigentliche Sinn und das Ziel des Gesetzes aus den Augen verloren ging. So, und was Jesus mit seinen Aussagen, nicht nur hier, sondern in all diesen Antithesen, die da noch kommen, tut, ist, er geht ausgehend von diesem Gebot, wie es in der Tora nun mal niedergeschrieben ist, sozusagen zurück zu den Wurzeln dieses Gebotes, um zu zeigen, ja, was eigentlich das Ziel des Ganzen ist. Das eigentliche Ziel hinter diesem Gebot, du sollst nicht töten, ist nicht allein, dass ich eben niemanden töte, sondern es ist auch nicht allein, dass ich niemanden beschimpfe, sondern das Ziel dieses Gebotes, es liegt ja letztendlich darin, dass ich mit meinen Mitmenschen in versöhnten Beziehungen lebe, die frei ist von Zorn, frei ist von Hass. Es geht eben nicht allein um die äußere Befolgung eines Gesetzes oder dass man eine bestimmte Grenze nicht übertritt, wofür man sich dann so auf die Schultern klopfen kann und sagen kann, ja, jetzt hast du es aber gut geschafft. Sondern es geht darum zu erkennen und zu begreifen, was Gottes gute Absichten und Ziele in dem Ganzen eigentlich drin sind. Und genau danach sollen wir streben. Und genau das ist auch der Anspruch, den Jesus an seine Nachfolger hat. Ja, wer unter der Herrschaft Jesu lebt, der lebt nicht unter dem Gesetz, der lebt nicht in dieser Fixierung darauf, ja nichts zu übertreten, sondern wer unter der Herrschaft Gottes lebt, das sollte jemand sein, der verstanden hat, was Gott eigentlich möchte, was Gott will, der sich nicht nur darum kümmern muss, etwas nicht zu übertreten, sondern der erkannt hat, wie großartig Gottes Gebote sind und wie sie Leben spenden und wie sie Leben zu was Gutem machen. Und ich denke, dass Jesus uns mit diesem Rückblick genau dahin bringen möchte. Die Frage, die da für uns drin liegt, ist, denke ich, die, ja, wie gehen wir mit den Geboten Gottes um, die wir haben? Sind wir sozusagen krampfhaft damit beschäftigt, zu vermeiden, dass wir Grenzen übertreten? Oder haben wir irgendwie schon mal angefangen zu begreifen, was Gott da eigentlich will und was seine Ziele sind? Und ich glaube, wer das tut, wer diese Frage stellt, was will Gott da eigentlich, was steckt da auch Gutes drin, für den sind Gebote zum Schluss keine lästige Last, sondern es sind ganz hilfreiche Wegweiser. Und ich glaube auch, dass man mit dieser Perspektive, was will Gott Gutes durch das, auch viel seltener an diese Grenzen herankommt, die das Gesetz nun mal setzt. Fazit, ja, Jesus führt uns zu den Wurzeln dieser Gebote, die er gegeben hat. Du sollst nicht töten. Und damit auch zu dem eigentlichen Sinn dieses Gebotes. Nämlich, dass wir in Beziehung miteinander leben sollen, die von Versöhnung geprägt sind. Und das Interessante ist, dass eigentlich es genau das ist, worauf Jesus nun in den folgenden Versen dann auch nochmal ganz praktisch eingeht. Vers 23. Da sagt Jesus, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm zurück und bring ihm deine Opfergabe dar. Die Situation, die Jesus hier beschreibt, ist die, dass da ein Israelit gerade so dabei ist, im Vorhof des Tempels in Jerusalem eine Opfergabe darzubringen, auf dem Brandopferaltar. Und es gab ja nach dem mosaischen Gesetz verschiedenste Arten von Opfer, die man Gott so darbringen konnte. Es gab Opfer, mit denen man Gott einfach seinen Dank ausdrücken konnte. Es gab die Erstlingsopfer, wo man Gott als Dank den ersten Ertrag von seiner Ernte geopfert hat. Es gab Reinigungsopfer, die man darbrachte, wenn man sich rituell verunreinigt hat. Es gab Opfer, die man darbrachte, wenn man gemerkt hat, ich habe gesündigt, ja, Schuldopfer, Sündopfer. Solche Arten von Opfer haben Israeliten dargebracht. Es war wahrscheinlich nicht ganz ein alltäglicher Vorgang. Also die waren da nicht jeden Tag im Tempel, aber das war immer wieder Teil des Lebens. Und war schon auch ein besonderer Moment, hier zu stehen und dieses Opfer zu bringen. So, und jetzt stellen wir uns das vor, da steht jetzt dieser Israelit vor dem Brandopferaltar im Vorhof des Tempels, in der Hand hält er gerade so seine Taube und er steht kurz davor, der so den Hals umzudrehen, ja, und da kommt ihm jetzt auf einmal dieser Gedanke in den Kopf geschossen, wow, da war doch was letzte Woche, da war doch so ein Zwischenfall mit meinem Nachbarn. Eigentlich wollte ich ja nur meinen Ochsenkarren vor seiner Hofeinfahrt parken, aber das hat ihn tierisch auf die Palme gebracht. Und seitdem hat er kein Wort mehr jetzt gesprochen, die ganze Woche nicht mehr. Und es fällt ihm jetzt ein, wenn er da vor seinem Opfer steht, wenn er Gott dienen will. Ja? Zunächst, die Situation, die Jesus hier beschreibt, und das ist, finde ich, spannend, oder sehr interessant, dass es hier zunächst mal überhaupt nicht darum geht, dass ich einen Groll gegen eine andere Person habe oder dass ich auf irgendwen zornig bin, sondern dass da jemand feststellt, dass es da eine andere Person gibt, die einen Groll auf ihn hat. Und damit fängt das Ganze eigentlich schon mal von einer anderen, völlig anderen Perspektive an. Es geht nicht nur darum, zu handeln, wenn ich irgendwie mit irgendwem ein Problem habe, sondern es geht darum, anzufangen zu handeln, wenn ich schon weiß, dass jemand anders mit mir ein Problem hat. Normalerweise ist es ja so, ja, wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann ist mir das voll vor Augen und dann ist mir das vielleicht auch total wichtig, dass man das jetzt irgendwie mal klärt. Aber wenn man selber mit jemandem überhaupt kein Problem hat, ist es oft viel weiter weg. Aber Jesus sagt, mach dir darüber Gedanken. Er sagt, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann, ja, was soll man dann machen? Jesus nennt 4 konkrete Schritte, die man tun soll. Schritt Nummer 1, lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Oder anders ausgedrückt, breche deinen Gottesdienst ab. Hör auf, Loblieder für Gott zu singen. Hör auf, Gott anzubeten. Hör auf, dir Predigten reinzuziehen. Denn es gibt in diesem Moment tatsächlich noch etwas viel Wichtigeres zu tun, nämlich die Versöhnung mit deinem Nächsten zu suchen. Und so wie Jesus das hier beschreibt, wird schon deutlich, wie dringlich Jesus das ist, wie wichtig ihm dieses Thema der Versöhnung ist. Wie wichtig es ist, in versöhnten Beziehungen zu leben. Selbst unseren Gottesdienst, unsere Beziehungspflege zu Gott, Sollen wir da mal unterbrechen, wenn uns sowas einfällt? Gleichzeitig zeigt uns dieser Schritt auch, dass das scheinbar schon auch ein Problem ist, wenn ich Gott begegnen möchte, wenn ich ihm dienen möchte, aber gleichzeitig da ein Clinch in meinem Leben mit einer anderen Person ist. Es gibt diese vertikale Beziehung zu Gott und diese horizontale Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und wenn das in der Horizontalen nicht passt, wenn ich weiß, da ist was, dann ist es schwierig, diese vertikale Beziehung zu führen. Das bedingt sich auch gegenseitig. Schritt Nummer 2, geh hin. Geh hin zu der Person, von der du denkst, dass sie etwas gegen dich hat. Und jetzt müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass dieses Hingehen für die Hörer der Bergpredigt durchaus eine große Herausforderung darstellt. Denn stell dir jetzt vor, du stammst aus Galiläa, See Genezareth-Gegend, und bist jetzt 100 Kilometer gelaufen oder 80, drei Tagesreisen weit bis nach Jerusalem, stehst jetzt da im Tempel, bringst jetzt da dein Opfer da und dann fällt dir ein, Mist, vorgestern war doch was mit meinem Nachbarn in Galiläa. Das heißt, dieses Hingehen bedeutet für so einen Menschen, dass er wieder zurücklaufen muss, drei Tagesreisen. Und da wird uns deutlich, ja, dieses Hingehen, das ist mitunter auch eine große Herausforderung. Das kostet dann auch eine große Überwindung, einfach aufzuhören. Und aus der Erfahrung heraus kann ich auch sagen, es gibt wenige Dinge, die dann so angefochten sind, als dann dieses Hingehen zu praktizieren. Schritt Nummer 3, versöhne dich mit deinem Bruder. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Seligpreisungen zu Beginn der Bergpredigt. In der 7. Seligpreisung, da hieß es, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Friedensstifter sind Menschen, die sich wirklich darum mühen, in so einer Situation des Grolls, der Feindschaft, Wege des Friedens zu finden, das wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist. Dazu kann dann auch gehören, dass man persönliche Schuld eingestehen muss und Vergebung ausspricht. Es kann auch andere Sachen sein, die sich lösen lassen. Wichtig ist dieses Suchen des Friedens, diese Aussöhnung mit meinen Geschwistern. Trotzdem, und auch das, denke ich, ist eine Erfahrung, die wir kennen, kann es natürlich sein, dass mein Antritt zur Versöhnung nicht auf Gegenliebe stößt, sage ich mal, sondern dass der abgelehnt wird. Was mache ich dann? Darauf geht Jesus jetzt hier nicht ein, aber ich finde, da gibt es immer einen total hilfreichen Satz, den der Apostel Paulus formuliert hat, Römer 12, Vers 18. Er sagt, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es ist meine Verantwortung, das zu tun, was in meiner Macht steht, aber auch nicht mehr. Wie der andere dann reagiert, kann ich nicht beeinflussen. Und der letzte Schritt, den darf man auch nicht vergessen, komm zurück und bring deine Opfergabe da. Wenn du die Dinge bereinigt hast, dann ist dieser Weg wieder frei zu Gott und dann begegne ihm. Als ich zu Beginn dieser Woche angefangen habe, über diesen Text nachzudenken, da musste ich innerlich erstmal schlucken. Warum? Weil mir von Anfang an klar war, okay, jetzt ist das wieder mal so, dass Jesus mich meint. Ja, es gibt da eine Person, von der ich weiß, dass sie ein Problem mit mir hat. Ich habe aber mit ihr eigentlich kein Problem. Also es ist so dieser Fall, der hier beschrieben wird. Und ich hatte in den vergangenen Monaten dann immer wieder mal so Hinweise durch Gespräche mit Leuten, aber auch durch Bibeltexte, dass das gut wäre, einfach diesen Schritt auf diese Person zuzugehen. Aber wie es so ist, ich habe das halt so vor mich hingeschoben. Ich dachte immer, ja, es wäre schon wichtig, aber ja, ich habe Kinder, ich muss eine Predigt vorbereiten, keine Ahnung. So, und dann kam jetzt eben dieser Abschnitt in dieser Woche und mir war klar, hey, wenn du in dieser Woche das jetzt nicht machst, dann wird diese Predigt am Sonntag so eine ziemlich heuchlerische Angelegenheit. Das heißt, von daher habe ich mir dann tatsächlich mal in dieser Woche durch diesen Text auch den Druck gegeben und habe diese Person angeschrieben, ja, und ob wir uns doch jetzt nicht mal treffen wollen. Ich kann euch jetzt kein krasses Zeugnis erzählen, es hat noch überhaupt kein Treffen stattgefunden, aber ich glaube, was man an diesem Beispiel recht gut sehen kann, ist, dass gerade dieses Hingehen, wenn einem was auffällt, das ist doch sehr umkämpft. Und wir tendieren dazu, es zu schieben, weil es vielleicht irgendwie unangenehm ist. Aber wir sollten hier sehen, und ich denke, darauf zielt all das, was wir hier haben, dass für Jesus diese versöhnten Beziehungen schon eine krasse Priorität haben. Ganz, ganz hohe Priorität. Und so möchte ich auch jeden Einzelnen unter uns ermutigen, ja, wirklich über diese Frage nachzudenken. Wo hast du zunächst mal vielleicht selber einen Groll auf andere Menschen? Wo merkst du, boah, da ist was? Oder dann eben auch, wo glaubst du, dass es Menschen gibt, auf die du vielleicht überhaupt keinen Groll hast, aber wo du weißt, dass die mit dir ein Problem haben? Das sollten wir uns überlegen. Vielleicht kann das dazu auch anspornen. Und dann, wenn es da jemanden gibt, dann keine Zeit verlieren, Gottesdienst abbrechen und dann hingehen, klären. Ja, ich wünsche euch, dass ihr aus dieser Predigt mitnehmt, zum einen, wie ernst es Jesus ist, auch um diese inneren Gefühle, die bei uns sind, wie schwerwiegend er den Zorn auch ansieht. Auf der anderen Seite möchte ich euch auch mitgeben, wie er uns hier immer wieder zurückbringt, auch zum Kreuz. Da, wo wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, da können wir anfangen, Jesus zu begegnen. Und dann, ja, dieser große Aufruf, versöhnte Beziehungen anzustreben in unserem Leben. Amen.